Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, ich versuche mir die Situation vorzustellen. Jesus kommt aus Galiläa an den Fluss Jordan. Er kommt zu Johannes, dem Täufer. Es wird eine lange Schlange an Taufwilligen gegeben haben. Kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Das war der Aufruf, der von Johannes, dem Täufer, ausging. Die Taufe im Jordan, sie versprach Erneuerung, ja Vergebung. Vergebung von allem, was den Menschen trennt, von sich selbst, von den Mitmenschen und von Gott. Die christliche Tradition nennt das Sünde. Wir kennen es meist als Schuld. Einander etwas schuldig bleiben, vor jemand anders schuldig geworden sein. Eine Tat ist unentschuldbar. Auf eine Entschuldigung warten, vielleicht um vergeben zu können, von einer höheren Macht entschuldet zu werden, also die Schulden nicht begleichen zu müssen. All das klingt mit, wenn von Schuld, von Sünde die Rede ist. Buße tun, das bedeutet ja zunächst, dass man sich einer Schuld überhaupt bewusst ist, dass man sie nicht verdrängt, dass man sich ihr stellt, dass man sich dem stellt, was man getan hat oder unterlassen. Buße tut, wer Erneuerung sucht, wer sich mit sich selbst neu anfangen möchte. Jesus von Nazareth, der in der weichen, warmen und wunderschönen Landschaft von Obergaliläa predigt, macht auch die Menschen weich, dass sie überhaupt erst erkennen, wie weit sie voneinander, von sich und von Gott getrennt sind. Ich stelle mir diesen Jesus vor, wie er mit seiner Liebe die Menschen erreicht, wie er deren Gegenliebe hervorruft, wie die harten Herzen weich werden, ja schmelzen in der warmen Sonne Galiläas. Und dieser Jesus, er steht in der Schlange derer, die sich taufen lassen wollen, die neu anfangen möchten. Und Johannes, er scheint zu erschrecken, er sei nicht würdig, ihn zu taufen. Ja, er habe es nötig, von ihm getauft zu werden. Und die Reaktion Jesu? So lass es geschehen. Keine Demutsgeste also, eher ein Einstimmen in ein bedeutendes Zeichen, Ritual, in eine Handlung, ein heilsbringendes Ritual. Später wird man vom Sakrament der Taufe sprechen. Jesus, der von keiner Sünde wusste, dieser Jesus, er handelt nicht aus Reue, sondern aus Liebe, geht er zu Johannes. Er stellt sich an die Seite der Sünder. Er stellt sich an die Seite derer, deren Schuld abgenommen werden muss, ja abgewaschen. Die Sünden werden abgewaschen und der Mensch taucht als eine neue Person aus dem Wasser wieder auf. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Die harten Herzen werden weich, die Liebe Gottes erfüllt das Herz. Der Mensch ist neu. Und diese Neuwerdung gilt nun über Israel hinaus, für alle Menschen. Denn es öffnet sich der Himmel und der Geist Gottes kommt herab. An der einen Person, Jesu von Nazareth, vollzieht sich eindrucksvoll und exemplarisch, was allen Menschen verheißen ist, nämlich ein Leben im Gottesgeist. So steigen wir im übertragenen Sinne alle mit in den Jordan und aus ihm heraus. Welche der Geist Gottes treibt, die sind seine Kinder, so hörten wir eingangs von Paulus. Dieser Geist, er vermag es, den Himmel zu öffnen, ja, Gottes Stimme hörbar zu machen, ungeheuerlich, Was für eine neue, ganz große Sache. Himmel und Erde berühren sich. Gottes Stimme wird hörbar. All das hat mit Geist zu tun. Keine Möglichkeit des Menschen, sondern ganz Unmögliches für den Menschen. Ja, nicht einmal denken kann sich der Mensch solches. Der Himmel tut sich auf und der Geist kommt herab. Und Gottes Stimme wird für den Menschen hörbar. Gott stellt sich hinter einen Menschen, hinter Jesus. Er bekennt sich zu ihm. Jesus erscheint im wahrsten Sinne in der Geistgegenwart Gottes. Diese Geistgegenwart bekommt einen nicht mehr überbietbaren Sinn. Gott ist nun in ihm gegenwärtig. Die Geschichte von der Taufe hat auch darin eine Bedeutung, dass Jesus in seiner Biografie es erschlossen haben muss, dass in ihm Gott selbst gegenwärtig ist. Ja, dass er eine lebensgeschichtliche Erfahrung gemacht hat, nämlich erwählt zu sein, einer Berufung zu folgen, die Bestimmung zum Leben in der vollkommenen Einheit mit Gott und damit zu repräsentieren, was es bedeutet, Mensch zu sein. Jesus Christus ist nicht willenloses Objekt, das von Gott irgendwie gebraucht oder benutzt werden würde. Jesus von Nazareth erscheint vielmehr als Mensch. Als Mensch, der eine Antwort geben kann, der in Anspruch genommen wird, ja, sich vollkommen in Anspruch nehmen lässt. Jetzt wird uns auch verständlich, warum das Gebet im Leben Jesu eine so wichtige Rolle spielt und warum er echten Versuchungen ausgesetzt war. Am berühmtesten die Überlieferung aus dem Garten Gethsemane, am Ende seines biografischen Wirkens. Jesus bittet Gott, dass der Kelch an ihm vorbeigehe, um dann gegenüber Gott in den Gehorsam einzustimmen, nicht dein, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Geist stattet Jesus nicht einfach mit aller Abwehrkraft aus. Er hat keinen Panzer, ist nicht immun gegen das Böse. Er ist kein Superhero oder Actionheld, sondern der Geist selber führt ihn in Versuchungen, wie wir nicht nur im Garten Gethsemane in dieser Szene am Ende seines Wirkens erkennen, sondern gleich im Anschluss an das Evangelium vom heutigen Tag. Der Geist selbst führt Jesus in Versuchungen und lässt ihn die Versuchungen widerstehen. Er führt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Macht, die er haben könnte. Er bietet ihm Brot an, nachdem er 40 Tage gefastet hat, wenn er sich nur dem Teufel verschriebe. Interessant übrigens, dass erst nach dem mehrfachen Nein Jesu gegenüber den Anfechtungen es wie erleichternd heißt, und der Teufel ließ ab von ihm und die Engel dienten ihm. Wir sehen, wer mit dem Geist Gottes ausgestattet ist, steht nicht einfach auf der Seite der Seligen, die schon irgendwie alles hinter sich hätten, mit der Welt abgeschlossen, sondern er steht mitten im Leben. Mitten im Leben voller Versuchungen, Anfechtungen, Macht, Gier, mehr haben wollen, als einem zusteht. Und Jesus von Nazareth ist genau darin Vorbild und er ist Trost. Jesus ist Vorbild, denn seine Lebensweise kann uns Orientierung geben, Vergebungsbereitschaft, Wärme, Demut, Entschlossenheit, Gottesnähe. Wir stellen uns vor, wie er wirkte und sprach am See Genezareth in der warm blühenden Landschaft von Obergalilea. Wie er die Menschen in seinen Bann zog. Ja, er ist Vorbild, dem wir nacheifern möchten. Ja, seine Liebe, die lässt die Gegenliebe aufkommen. Man kann gar nicht anders als in den Bann gezogen werden. So mag ich mir das vorstellen. Jesus ist Vorbild, dem wir nacheifern möchten. In ihm sehen wir, was möglich ist, zu lieben, Gemeinschaft zu halten, treu zu sein, Anfechtungen zu trotzen. In Jesu Anfechtung geht es dagegen um Macht. Der Teufel will ihm alle Macht geben, wenn er sich nur ihm beugt. Er verleiht ihm die Kraft, das verspricht er, Steine in Brot zu verwandeln. Und wir sehen an Jesu Geschichte, was der Lohn ist, wenn man sich solchen Versuchungen widersetzt. Jesus wird nämlich am Ende mehr verliehen, als was ihm durch den Teufel verheißen wird. Nicht nur die Macht über die Erde, sondern auch die Macht über den Himmel. Liebe Gemeinde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alle Macht im Himmel und auf Erden sind ihm gegeben. Und wir sehen das eindrucksvoll dann natürlich in den Zeugnissen des Neuen Testaments, eindrucksvoll in den Heilungsgeschichten und Dämonenaustreibungen. Hier ist jemand, der keine Angst hat, noch nicht einmal vor Dämonen. Hier ist jemand, der in voller Freiheit steht. Und doch haben die Versuchungsgeschichten etwas ganz Fundamentales. Versuchung nach Macht, aber auch Grundbedürfnisse, Hunger, Durst, Obdach, Zweisamkeit, das alles sind echte Versuchungen. In jedem von uns steckt auch dieser Wunsch nach mehr haben wollen. Wir sind alle Habenwoller und nicht selten stachelt das Ego dazu an, mehr zu wollen, als einem zusteht. Auch Jesus hat sein Ego zu bekämpfen gehabt, zuletzt in der zitierten Szene im Garten Gethsemane. Und wie tut er das? Antwort: in Gebet und Gehorsam. Indem er seine Gedanken offen vor Gott bringt und dann, um dann ruhig zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist Erlösung. Liebe Gemeinde, bis hierher werden Sie mir mehr oder weniger folgen können. Aber es wird auch ein innerer Film vielleicht bei Ihnen mitlaufen, der das eigene Leben im Lichte des Vorgetragenen spiegelt. Und manche von Ihnen mag es dabei nicht anders gehen als mir. Im Spiegel Jesu wirkt das eigene Leben mit seinen gewiss sehr viel bescheideneren Versuchungen, Anfechtungen oder Herausforderungen weit weniger heroisch. Und so ist Jesus von Nazareth nicht nur Vorbild, sondern auch Trost. Der Geist Gottes führt nicht nur in Versuchung, sondern er tröstet und befreit vom ewig schlechten Gewissen des Zurückbleibens angesichts der Herausforderungen im Heute, Hier und Jetzt. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe, der gerade noch dann liebt, wenn es der Mensch am wenigsten verdient. Trost ist Jesus, weil nicht selten die Erfahrung gemacht wird, einer Versuchung zu erliegen oder gerade oder sogar daran zu zerbrechen. Man kann es auch sehr einfach sagen, wir machen regelmäßig die Erfahrung, dass wir nicht Jesus sind. Wir sind Menschen, wir werden versucht und erliegen der Versuchung, statt ihr zu widerstehen. Oft haben wir unser Haben-Wollen nicht im Griff, sondern wollen mehr und etwas anderes, als uns zusteht. Zahlreiche Beispiele wären schnell aufgezählt, von Machthunger, Beziehungssüchten aller Art und so weiter. Wo der Himmel sich auftut, da wird dem Menschen nicht nur gezeigt, wozu er fähig sein könnte oder sein sollte, sondern da zeigt sich, wie Gott den Menschen trotz seiner nicht selten desolaten Lage sieht. Gott bleibt ein liebender Gott, der sich uns zuwendet, obwohl er weiß, wie es um uns steht. Und das bedeutet Evangelium, die gute Nachricht von der erlösenden Liebe Gottes, die uns zu dem macht, zu dem wir uns selber gerade nicht machen können, nämlich einen von Gott geliebten Menschen. Wie Jesus werden auch wir Christen getauft. Anders als bei Jesus hält die Taufe das große Geschenk des Geistes, wo der Himmel sich öffnet, bei uns nicht einfach an. Wir müssen dauernd darum bitten, komm, Geist. Wie in der Überlieferung der Taufe Jesu stellt sich Gott auch hinter uns. Und er bekennt sich auch noch zu uns, wo wir eigene, andere Wege gehen. Ich komme zum Schluss. Wie bei Jesus vollzieht sich der große Richtungswechsel in der Taufe. Anders als bei ihm hält sich für jeden, der getauft ist, der Richtungswechsel nicht einfach durch, sondern bedarf der täglichen Erneuerung. Der alte Adam müsse täglich ersäuft werden in der Taufe, so ein bekannter Ausspruch Martin Luthers. Im Grunde geht es um das permanente Zurückkehren in den Zustand des soeben getauft worden Seins. Und dazu bedarf es der Einsicht, Luther nannte das die Buße. Hier im Dom werden zum Beispiel regelmäßig Beichtgespräche angeboten, um die Erfahrung der Vergebung zu aktualisieren und hörbar zu machen für jeden Einzelnen. Wahrlich, das Alte ist vergangen, siehe, in deinem Leben ist Neues geschehen. Dir sind deine Sünden vergeben. Freilich, man muss es glauben. Buße und Glauben an das Evangelium sind die Eckpfeiler des christlichen Lebens. Einsicht und die gute Nachricht von der erlösenden Liebe Gottes, die sich gerade dann noch hinter uns stellt, wenn wir es gar nicht erwarten, noch verdient haben. Das ist mein geliebter Sohn, gilt im übertragenen Sinne auch für uns. Gott steht bedingungslos hinter uns. Ein Grund für Lob und Preis. Amen.